Die euphorischen Siegesmeldungen, die die Nachrichtenoffiziere der Harkonnen auf den anderen Wellen abstrahlten, waren ebenfalls nicht falsch zu verstehen. Scharfe Kommandos drangen auf sie ein. Kampfberichte. Es war nicht genug, um Jessica in die Lage zu versetzen, den Sprachduktus einer genaueren Analyse zu unterziehen, aber sie wusste auch so, dass hier keine Scheingefechte ausgetragen wurden. Die Harkonnen siegten. Paul schüttelte das neben ihm liegende Paket und hörte das gurgelnde Geräusch, das 2 Liter Ions gefüllt mit Wasser erzeugten. Er sog tief den Atem ein und warf durch die transparente Stelle des Zeltes einen Blick auf die scharfkantigen Felsen, hinter denen die Sterne leuchteten. In der linken Hand fühlte er den Zeltverschluss. »Die Sonne wird bald aufgehen«, murmelte er. »Wir können zwar den Tag über noch auf Idaho warten, aber nicht noch eine Nacht. In der Wüste muss man sich in der Nacht fortbewegen und am Tag rasten.« Das wusste Jessica selbst. Ohne das Tillanzug verbraucht ein im Schatten sitzender Mensch auf Arrakis 5 Liter Wasser täglich, um sein Körpergewicht zu halten. Sie fühlte die eng anliegende Schicht des Anzugs auf ihrem Körper und dachte daran, wie sehr sie jetzt davon abhängig waren. »Wenn wir von hier weggehen, wird Idaho uns nicht mehr finden«, gab sie zu bedenken.
»Es existieren eine Menge Möglichkeiten, einen Menschen zum Sprechen zu bringen«, entgegnete Paul. »Wenn Idaho bis zum Morgengrauen nicht zurück ist, müssen wir damit rechnen, dass man ihn geschnappt hat. Wie lange, glaubst du, könnte er das aushalten?«
Die Frage erwartete keine Antwort. Und so verharrten sie in schweigender Stille. Paul lüftete den Verschluss des Pakets und zog eine miniaturisierte Checklist heraus. Grüne und orangefarbene Buchstaben leuchteten ihm entgegen und informierten ihn darüber, was der Überlebenssatz enthielt. Liter Jons, Destillzelt, Energiekapseln, Sandschnorchel, Sonnenbrillen, Ersatzteile für das Destillzelt, eine Baradei-Pistole, eine Karte, Filterstopfen, Parakompass, Macherhaken. So viele Dinge, die man brauchte, um auf Arrakis zu überleben. Paul ließ die Checklist zu Boden sinken.
»Wohin sollen wir gehen?«, fragte Jessica.
»Mein Vater sprach von einer Wüstenmacht«, erwiderte Paul. »Und ohne sie können die Harkonnen diesen Planeten nicht beherrschen. Genau genommen haben sie ihn nie beherrscht und sie werden das auch in Zukunft nicht tun. Nicht einmal dann, wenn sie 10.000 Sardaukar-Legionen hier einsetzen.«
»Paul, wie kommst du?«
»Das Schicksal liegt in unserer Hand«, fuhr Paul fort. »Und es manifestiert sich in diesem Zelt, in diesem Ausrüstungsbündel und den Destillanzügen, die wir tragen. Wir wissen auch, dass die Gilde unbezahlbare Preise für ihre Wettersatelliten verlangt. Wir wissen, dass...«
»Was haben Wettersatelliten damit zu tun?«, fragte Jessica. »Sie wären nicht einmal in der Lage...«
Sie brach ab. Paul registrierte, dass sie mit größter Intensität versuchte, hinter seine vordergründig verwirrenden Gedankengänge zu kommen. Sie war aufs Höchste alarmiert. Möglicherweise rechnete sie sogar damit, dass er dabei war, überzuschnappen.
»Verstehst du nicht?«, fragte er. »Satelliten dienen dazu, das unter ihnen liegende Terrain zu überwachen. Aber es gibt in dieser Wüste Dinge, von denen man verhindern will, dass sie von irgendwelchen Leuten gesehen werden. Meinst du etwa, dass in Wirklichkeit die Gilde diesen Planeten kontrolliert?«
Wie langsam sie doch war.
»Nein«, erwiderte er, »die Fremen. Sie bezahlen der Gilde einen Preis für die Aufrechterhaltung ihrer Privatsphäre. Und das können sie, denn sie verfügen über ein Zahlungsmittel, für das sie alles bekommen können. Das Gewürz. Und das ist keine Vermutung von mir, sondern der Extrakt meiner Überlegungen. Es gibt keine andere Möglichkeit.«
»Paul«, sagte Jessica,
»du bist noch kein Mentat. Du kannst dir einfach über solche Dinge nicht so sicher sein.«
»Ich werde niemals ein Mentat sein«, gab Paul zurück. »Ich bin etwas anderes. Eine Abnormität.«
»Paul, wie kannst du nur solche...«
»Lass mich allein.« Er wandte sich von ihr ab und schaute in die Nacht hinaus. »Warum kann ich nicht weinen?«, fragte er sich. Er fühlte, dass ihm in diesem Augenblick nach Weinen zumute war, aber es ging nicht. Vielleicht würde er es nie mehr können. Jessica, die einen solchen Ton von ihrem Sohn noch nie vernommen hatte, streckte einen Arm nach ihm aus. Sie wollte ihn umarmen, streicheln, beruhigen. Aber ihr wurde rasch klar, dass sie jetzt nichts mehr für ihn tun konnte. Dieses Problem war dazu bestimmt, von ihm allein gelöst zu werden. Die zwischen ihnen auf dem Zeltboden liegende, selbstleuchtende Checklist erweckte ihre Aufmerksamkeit. Jessica hob sie auf und las: Handbuch der freundlichen Wüste, einem Ort voll des Lebens. Hier findest du den Ayat und Burhan des Lebens. Glaube und Al-Lat wird dich niemals verbrennen. Es liest sich wie ein Asar-Buch, dachte sie, während sie sich an ihre Studien erinnerte, die sie einst über das Thema der großen Geheimnisse gemacht hatte. Ob je ein Religionsmanipulator auf Arrakis gewesen ist? Paul entnahm dem Bündel einen Parakompass, wendete ihn, legte ihn zurück und sagte: Denk nur an all diese speziell auf die Fremen zugeschnittenen Geräte. Sie alle zeigen eine nirgendwo anders erreichte Qualität. Schau sie dir genau an. Eine Kultur, die in der Lage ist, solche Werkzeuge herzustellen, besitzt eine Tiefe, die unvorstellbar ist. Immer noch zögernd und etwas verwirrt von dem rauen Klang seiner Stimme, schaute Jessica wieder auf das Handbuch. Ihr Blick fiel auf eine Zeichnung, die den Himmel zeigte, wie er von Arrakeen aus zu sehen war. Am wichtigsten erschien ihr der Mond, neben dem Muad'Dib, die Maus, stand, deren Schwanz nach Norden wies.